Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Es ist mir heute wieder eine ganz besondere Freude und Ehre, einen Herrn hier im Studio zu haben, der mir vermittelt wurde von einem anderen Professor. Er selbst ist auch Professor der Medizin. Er ist Professor der Komplementärmedizin in der Person von Dr. Med. Alexander Rondek, den ich hiermit ganz herzlich willkommen heiße. Hallo, lieber Alexander.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Es ist mir sehr große Ehre, dass du auch sofort zugesagt hast. Danke ganz herzlich. Und ich freue mich heute auf diesen Tag mit dir, um wirkliche wichtige Dinge aus der Komplementärmedizin unseren Zuschauern näher zu bringen. Und ich möchte gerne mal mit diesem Wort Energie anfangen. Wir hören immer wieder das Wort Energie. Was ist hier eigentlich aus Sicht der Komplementärmedizin gemeint?
Also man kann es sich so vorstellen, die Energie, wenn ich sage, ich bin energielos und mir fehlt die Energie, dann fehlt mir irgendwie die Power. Also ich merke, was im Körper stimmt nicht und mir fehlt die Umsetzungskraft. Und das Besondere ist eigentlich, dass man das in vier Bereichen bei uns im Körper als auch im Geist messen kann. Das ist das Tolle. Und wir können sogar die Ursachen messen. Und wenn ich jetzt mal so reinschaue, welche vier Bereiche gibt es denn, wo wir die Energie messen können und auch die Ursachen dafür finden, dass ich mich energielos oder vielleicht erschöpft, müde, platt fühle, ja, so nicht richtig in die Gänge komme, dann haben wir zum einen mal das vegetative Nervensystem. Und das vegetative Nervensystem besteht aus zwei großen Bereichen, und zwar einmal aus dem Aktivierungsnerv, den Sympathikus, der die Aktivität, der auch die Freude vermittelt, aber auch die Anspannung. Und auf der anderen Seite dem Parasympathikus, das ist dieser Entspannungsnerv, ja, den ich gern als Chef der Chill-Out-Zone tituliere, weil er uns ermöglicht, zu entspannen, zu genießen, uns zu erholen und unsere Ressourcen, und jetzt kommen wir wieder zur Energie, also die Ressourcen, die Energie wieder aufbauen, damit der Sympathikus, also der Aktivierungsnerv, aktiv sein kann und das auch nutzen kann. Haben wir eine zweite Ebene, eine ganz spannende Ebene, und zwar sind es die Stress, aber auch die Regenerationshormone. Also wir haben immer es geht immer um eine Balance.
Cortisol, Adrenalin?
Genau, da gehört Stress. Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin dazu, auch das Dopamin, ja, für die Begeisterung. Und Regenerationshormone, dazu gehört eher so das Serotonin, man kennt das auch als Glückshormon.
Ja.
Das Melatonin, das ist unser Schlafhormon, was ganz wichtig ist, was die Schlafqualität gibt. Und dann gibt es nochmal so ein DHEA, was eher so ein bisschen in der zweiten Reihe die Rolle spielt.
Oder 5-HT oder sowas?
Das 5-HTP ist im Endeffekt die Eiweißvorstufe, aus die der Körper dann selber das Serotonin daraus bildet.
Okay, also das auch eine Vorstufe
quasi. Genau, es ist eine Vorstufe, ja, aber das Hormon selber ist das Serotonin, also das Glückshormon, was auch die Stimmung, die ausgeglichen hat. Also wenn ich so Stimmungsschwankungen habe oder der Ehepartner sagt, ich weiß nicht, was mit dir heute wieder los ist, irgendwie bist schlecht gelaunt oder gereizt, dann kann es gut daran liegen, dass das Serotonin zum Beispiel mehr verbraucht ist. Bei Stress ist ein sehr starker Energieräuber und verbraucht auch mehr von dem Serotonin. Also ich verliere an meiner Ausgeglichenheit, vielleicht auch mein Lächeln, ja, meine Begeisterung, dass ich was auch freudig empfinden kann, das verliere ich, wenn bei mir das Serotonin runtergeht.
Ich glaube, es ist auch sowieso, das Serotonin wäre ein Riesenthema. Eigentlich müssen wir das doch tagtäglich supplementieren, weil wenn die Leute mehr Glück und Freude und Begeisterung im Leben hätten, wäre doch vieles viel einfacher und besser, würde ich doch sagen.
Ne? Ja, ich muss es ein bisschen differenzieren. Es würde nichts bringen, wenn man jetzt sagt, jeder soll bitte 5-HTP nehmen, damit sein Serotonin immer schön oben ist. Also was wir schon sehen ist, wenn das Serotonin im Mangel ist, also wenn es zu niedrig ist, dann profitieren die Patienten von 5-HTP.
Okay.
Sie profitieren aber nicht davon, wenn ich eh schon ein sehr gutes Level habe. Das bringt ihnen nicht viel. Wenn ich aber weiß, dass zum Beispiel, dass ich eine sehr stressige Zeit hinter mir habe, was weiß ich, meine Eltern sind irgendwie krank, pflegebedürftig, ich musste viel organisieren, parallel noch meine Familie, die Kinder im Homeschooling betreuen und dann vielleicht auch selber noch berufstätig sein im Homeoffice. Und das geht jetzt haben wir Corona seit einem Jahr. Das ist schon eine lange Zeit und das ist eine sehr lange Zeit für den Körper, eine Belastungszeit. Und dann geht natürlich das Serotonin, wird einfach mehr verbraucht, unser Regenerationshormon. Und dann ist es wichtig, dass ich das dann natürlich wieder ergänze, also wieder auffülle. Es kann aber auch sein, dass ich bei einem anderen Hormon, dem Dopamin, was Begeisterung macht, Selbstbewusstsein, Neugierde, dass das bei mir zu niedrig ist. Und dann wäre es sinnvoller, die Vorstufe, sprich wieder das Eiweiß, in dem Fall heißt es Tyrosin, ja, das aufzunehmen, damit dann das Dopamin wieder in den Normalbereich ansteigt. Und dann habe ich auch die Begeisterungsfähigkeit, wenn was Neues kommt. Und nehme auch vielleicht eine Herausforderung wie Homeschooling, sehe ich als Bereicherung und sage, nee, jetzt kriege ich auch mal mit, wie mein Sohn das macht, wie es ihm da geht, und ich kann ihn unterstützen. Und wir beide arbeiten da ein bisschen dran. Also ich kann auch die Sichtweise dadurch wieder ändern. Und so sind wir natürlich, was die Energie betrifft, sehr, sehr abhängig von unseren Hormonen, besonders von dem Gleichgewicht, dass es ausgewogen ist. Es bringt nichts, dass eins extrem hoch ist, weil es würde uns veranlassen, ein bestimmtes Verhalten oder auch eine bestimmte Haltung anzunehmen, die auf Dauer vielleicht nicht gut ist.
Ich stelle nur fest, dass es im Bereich der Hormone wenige Experten einfach gibt. Und ich sehe aber auch, dass es ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. Man hört es ja auch immer wieder von Damen mit Wechseljahrenbeschwerden und so weiter. Und wie lange, die jahrelang manchmal leiden müssen, bis man endlich mal ein bisschen Progesteron zum Beispiel verschrieben wird. Das ist ja eigentlich ein Trauerspiel. Ich wusste jetzt diese Zusammenhänge noch nicht so. Ich bin begeistert. Beim Stress habe ich immer gesagt, mach doch Yoga, Qigong, weiß Gott was, einfach um diesen Parasympathikus raufzuringen. Aber du als Mediziner würdest jetzt hier speziell schauen, was fehlt ihm an Hormone, und dann das noch zusätzlich ergänzen, dass es natürlich diese Entstressung gibt. Also einen Parasympathikus kann man fördern. Das sind jetzt zwei von vier Beispielen gewesen von dir. Du hast gesagt, es sind vier Säulen.
Genau. Die dritte Säule ist die Nährstoffversorgung der Zelle. Denn eine Müdigkeit, ein Energiemangel kann ich natürlich auch auf zellulärer Ebene erleben. Und ich kann sie natürlich messen in Blutuntersuchungen, was wir bei uns in der Praxis auch machen. Also jede dieser vier Säulen kann man sehr sauber messen. Und ich kann danach genau sagen, okay, Ihnen fehlt Q10, jetzt nur als Beispiel. Q10 kennt man zum Teil aus Cremes, ja, Anti-Aging-Cremes. Das ist an sich ein guter Gedanke, ja, weil es die Leistungsfähigkeit der Zelle, also Anti-Aging, so dass meine Haut straff ist, gut ist, es ist nur, muss man ganz ehrlich sagen, das Q10 dringt überhaupt nicht in die Zelle ein, wenn man sie aufträgt, sondern man muss es richtig einnehmen. Und wenn ich einen Mangel an meiner Zellfähigkeit habe, also einer Zellleistung, dass ich mich nicht so gut konzentrieren kann, oder ich habe eine Müdigkeit in den Beinen oder in den Armen und ich fühle mich generell müde, kann es auch an einen Mangel an Q10 oder an B-Vitaminen liegen. Und das muss ich wissen, damit ich genau das ergänzen kann. Und wenn ich das ergänze, dann fühle ich mich natürlich auch wieder fitter und die Zellen sind dann wieder leistungsfähig.
Was misst du denn da? Also das Blut selber oder im Mineralhaushalt?
Genau,
oder?
Es ist der Mineralhaushalt der Zelle selber drinnen. Also nicht, was drumherum in der Flüssigkeit, im Blut ist, sondern es werden die Zellen aufgemacht, aufgeschlüsselt und darin angeschaut, wie ist denn das Verhältnis zwischen zum Beispiel Magnesium, Kalium, Calcium, spielt eine große Rolle für die Funktionsfähigkeit der Zelle, ja, das Verhältnis. Aber auch wir brauchen bestimmte Nährstoffe wie das Q10, wie das Vitamin B3, B2, aber auch sowas wie Eisen oder Kupfer, damit bei uns, ähnlich wie in einer Fabrik, wo ein Fließband läuft, auch hier die Energiegewinnung stattfindet. Die findet im übertragenen Sinne an einem Fließband bei uns in jeder Zelle, in jedem Mitochondrium, das ist die Kraftwerk eigentlich der Zelle, da findet es statt. Und dadurch ermöglicht es uns, mich zu bewegen, aber vielleicht auch jetzt nochmal speziell zu sagen, in Corona-Zeiten ist es unglaublich wichtig, dass unsere Immunzellen ausreichend die Nährstoffe haben, damit sie auch die Abwehr bringen können. Und das gilt für jede Infektion. Je besser meine Immunzellen ihre Nährstoffe haben, desto leistungsfähiger sind sie.
Aber eine blinde Supplementierung von solchen Stoffen ist jetzt nicht unbedingt förderlich, sondern du würdest schon immer zuerst messen, oder?
Habe ich einen Energiemangel, dann würde ich immer erst messen. Warum? Weil dann kann ich gezielt sagen, wie lang braucht wer etwas, also in welcher Dosierung und die Dauer, um das wieder in den Normalbereich zu bringen. Das Problem häufig, wenn man dieses Gießkannenprinzip hernimmt, dann sind da die Dosierungen relativ niedrig, weil es versucht wird, sehr viel abzudecken, aber die Dosierungen sind nicht so hoch, so dass ich eigentlich die Ursache für den Energiemangel nur grenzwertig behebe und die anderen Sachen, die es vielleicht gar nicht bräuchten, dann schon. Ja, dass ich die dann noch weiter hochfahre, aber keinen Benefit davon habe.
Aber ich kenne viele Leute, die verkaufen so Nahrungsergänzungsmittel und die Leute kaufen einfach, sie haben Energiemangel, dann heißt es, ich muss NADH oder Q10 schlucken oder kaufen oder trinken oder weiß Gott was. Das wird auch reichlich gemacht, das ist ein großer Markt. Und es gibt ja auch immer wieder Energieschübe. Aber nur temporär, oder? Man ist dann abhängig davon, oder?
Ja, weil es nicht die Ursache behandelt. Also es ist genauso, wenn ich merke, ich bin jetzt heute mit dem Auto gekommen, ich fahre mit meinem Auto und merke, irgendwas holpert da. Wenn ich mir jetzt natürlich nur den linken Vorderreifen anschaue und den schaue, dass der aufgepumpt ist, ist super. Aber viel wichtiger ist es, mir vielleicht die anderen drei Reifen auch noch anzuschauen, ob da vielleicht die Luft fehlt und das der Grund ist dafür. Mhm. Also wenn man Beschwerden hat wie Erschöpfung, Müdigkeit, auch Unkonzentration, dann würde ich immer erst mal schauen, wo das Problem liegt. Und das kann man eben ganz sauber messen heutzutage. Wie auch das vegetative Nervensystem. Auch da kann ich das sauber messen, ob es im Gleichgewicht ist oder ob ich in der Nacht vielleicht die ganze Zeit noch in so einem Alarmzustand weiter bin. Weil dann kann ich sagen, Sie brauchen das und Sie brauchen das und das brauchen Sie nicht, weil das ist bei Ihnen gut. Ja? Und dann ist den Menschen auch wirklich geholfen. Und zur Aufrechterhaltung, wenn ich sage, okay, ich weiß jetzt, ich habe, wie vorhin dieses Szenario, Eltern krank, Sohn Homeschooling, ich weiß, okay, ich brauche einfach, der Umsatz ist höher und ich brauche mehr. Dann kann ich, wenn ich das Niveau erreicht habe, um das zu erhalten, kann ich schon etwas nehmen. Also ich bin kein absoluter Gegner. Grundsätzlich ist es aber nur aus meiner Sicht dann sinnvoll, wenn ich auch einen erhöhten Verbrauch habe. Also wenn es mir gut geht, ich entspannt bin über das letzte Jahr, dann bin ich mir sicher, mit einer vernünftigen Ernährung reicht es vollkommen aus. Mhm. Also es geht immer, und darum muss man den Menschen immer individuell sehen. Ich schaue mir den an, was bringt er mit? Was für eine Geschichte bringt er mit? Und das muss ich ja berücksichtigen, sowohl in meiner Analyse und besonders in meiner Empfehlung, wie der Therapieplan dann für den Patienten aussieht.
Ich sehe eine ganz andere Tiefe in unserem Gespräch. Ich bin total froh. Jetzt bin ich gespannt auf die vierte Messung.
Genau, die mentale Ebene. Also die mentale Ebene spielt genauso eine Rolle wie jeder andere. Auch wenn die vielleicht manchmal belächelt wird. Ja, und sagt, naja, okay, gut drauf sein, ja, das spielt nicht so eine Rolle. Aber hier habe ich Fakten. Nein, die mentale Ebene führt dazu, dass es mir dauerhaft gut geht. Zu der mentalen Ebene gehören eben bestimmte Stressoren, ja, die dazu führen, dass mir Energie gezogen wird. Zum Beispiel am Arbeitsplatz. Ich bin unzufrieden mit den Arbeitsbedingungen. Ja. Kollegen ärgern mich die ganze Zeit. Ja. Ich habe einen Chef, der ständig nur Leistung, Leistung, Leistung fordert. Und mein Arbeitsplatz, ich habe so einen kleinen Monitor und da muss ich das ganze drei Excel-Dateien gleichzeitig bearbeiten. Ja. Sind einfach schlechte Arbeitsbedingungen. Aber heutzutage ist es so, dass wir eher versuchen, das trotzdem irgendwie zu wuppen, anstatt dann, wenn ich die Energie wieder zurück habe, zu sagen, okay, Moment mal, das und das, lieber Chef, du willst, dass ich die drei Excel-Dateien parallel mache, kann ich gern, aber dann bitte stell mir die Ausrüstung hin. Und Punkt 2, liebe Kollegen, ich bin nicht für euch die ganze Zeit da, um eure Kohlen aus dem Feuer rauszuholen, sondern jeder hat seine Aufgabe, ich habe meine Aufgabe und ich erfülle meine. Ich unterstütze euch, aber ihr müsst selber auch was machen. Und das ist auf der mentalen Ebene, sehen wir solche, zum Beispiel mangelnde Abgrenzung, ist so ein Klassiker. Das heißt, die Probleme des anderen nehme ich auf mich auf und versuche sie zu lösen. Scheitern natürlich, weil bestimmte Probleme muss derjenige selber lösen, die kann ich für ihn nicht lösen. Mhm. Aber es beschäftigt mich, ja, es belastet mich. Wenn ich aber durch die anderen drei Ebenen wieder Energie habe, dann kann ich sagen, so, und jetzt kann ich auch was machen. Wenn ich schwach bin, wenn ich wenig Energie, wenn ich nur die Energie noch verwende, um einigermaßen da aufrecht das zu erhalten, dann habe ich keine Möglichkeit, neue Grenzen zu setzen oder auch kreativ zu sein und sagen, nee, ich würde das mal ganz anders umstrukturieren. Und das ermöglicht mir wieder die Energie. Aber ich muss alle vier Ebenen, wenn sie auffällig sind, ich rede immer von einer Auffälligkeit, wenn sie auffällig sind in der Untersuchung oder in den Fragebögen, dann muss ich die angehen, damit ich dauerhaft wirklich Energie habe. Und da wollen wir ja eigentlich hin.
Also wenn ich jetzt so ein bisschen reflektiere, wie es vielen Menschen zu Hause jetzt gerade geht, oder? Dann höre ich immer wieder, dass eigentlich viele Leute im Moment an Energiemangel leiden. Ja. Sie fühlen sich ausgelaugt, sie arbeiten vielleicht 2-3 Stunden, sind wieder total müde, ständig irgendwie schlafen gehen, also man kommt nicht so auf Trab. Ja. Etwas über die Ernährung kann ich mir erklären, wenn man wirklich übermäßig Kohlenhydrate isst, dass dann das Insulin einen in die Knie zwingt.
Richtig, genau.
In die Müdigkeit. Aber ich sehe jetzt auch durch deine Erläuterung, wie diese vier Säulen eigentlich kausal ineinander zusammenhängen.
Genau. Also sie bedingen sich auch gegenseitig.
Ja. Und jetzt wird es ja ziemlich schwierig für uns Laie, es ohne einen Mediziner genau auszuloten, an was liegt's.
Nein, es geht schon. Also das Schöne ist, darum habe ich dieses Buch geschrieben, die Energieformel, weil ich das zuordne. Das heißt, wenn ich bestimmte Beschwerden habe, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ich bin die ganze Zeit gereizt, ja, und habe 15 Sachen im Kopf und kann mich nicht entscheiden. Ist es ein deutliches Zeichen, dass zum Beispiel mein Stresshormon, das Noradrenalin, was für Entscheidung, Aufmerksamkeit zuständig ist, dass das viel zu hoch ist. Und wenn ich das jetzt so zuordnen kann, dann kann ich auch gezielt Maßnahmen ergreifen. Gezielt Maßnahmen ergreifen heißt, da ist es dann wirklich so, dass ich schaue, so was wie autogenes Training, Qigong, progressive Muskelrelaxation nach Jakobsen oder Meditation, dass ich sowas in meinen Tag immer wieder einbaue. Und da rede ich jetzt nicht, dass man am Tag irgendwie 4 Stunden meditiert, ja, da kriege ich natürlich das auch runter, aber das ist gar nicht nötig. Es sind zwischendrin die Pausen, um den Körper wieder zu sagen und dem Geist wieder zu sagen, jetzt mal ein bisschen langsamer. Warum? Weil die Ausschüttung von diesem Noradrenalin, was ich gerade angesprochen habe, hängt vom Sympathikus ab. Der startet es. Der sagt neben dem Nebenhirnmark, schütte bitte Noradrenalin aus, hier ist dauernd so viel los. Wenn ich den beruhige, dann fährt er runter. Und es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, was man selber schon ausprobieren kann, wie Baldrian-Tees oder pflanzliche Sachen wie Melisse, Lavendel, Passionsblume.
Ich lege in die heiße Badewanne.
Das beste Beispiel, nicht anders, genau. Es ist das vegetative Nervensystem, bringe ich wieder bei, zu entspannen. Und wenn es das lernt, wieder zu entspannen, dann wird auch nicht so viel ausgeschüttet. Dann wird dann ausgeschüttet, wenn es nötig ist. Aber wenn es nicht nötig ist, dann brauche ich es, dann wird es nicht ausgeschüttet. Das ist eigentlich das Schöne. Also uns fehlt durch die Dichte der Aufgaben, der Fragestellungen. Also wir haben ungefähr am Tag kriegen wir 20.000 Fragestellungen, die ich für mich kurz beantworten muss. Also nehme ich jetzt das Wasser oder nicht? Habe ich jetzt schon durch? Ist mein Mund zum Beispiel im Moment trocken? Oder nee, noch nicht? Okay, ich kann noch ein bisschen warten. Sind aber ständig, oder sollte ich doch jetzt schon mal trinken? Weil ich weiß nicht, ob ich später dann trinke. Und das sind solche Sachen, also das sind ja Kleinigkeiten. Aber wenn es 20.000 sind, dann ist unser Kopf ständig damit beschäftigt. Was bedeutet das? Hat es eine Konsequenz? Ja oder nein? Hat es keine Konsequenz? Ist okay. Aber welche Konsequenz? Und das sind viele, viele, viele Fragen, die ich ständig machen muss. So, und das war jetzt nur das Wasserglas. Und jetzt denken wir uns wieder zurück an denjenigen, der Homeoffice in, was weiß ich, 10-Minuten-Takt eine E-Mail kriegt, die er beantworten muss. Der Sohn sagt, Moment mal, wie war das, wie komme ich da jetzt noch mal rein, wie kann ich mich da einloggen, da kam jetzt gerade was über den Chat, ja, und dann denkt man sich, oh, ich muss ja eigentlich noch meine Eltern kurz anrufen, wie es denen geht, ja, und einkaufen sollte ich eigentlich auch, wir wollen ja noch was, und das sind unglaublich viele Sachen, die auf mich einströmen und uns die ganze Zeit auf so einen On-Zustand laufen lassen, das heißt, wie so ein Schalter, den ich anmache, wie ein Lichtschalter, und der die ganze Zeit ist der nur an. Und wir haben es verlernt, zwischendrin abzuschalten. Und wenn ich das wieder meinem Körper beibringe, anschalten, wenn es nötig ist, aber bitte auch abschalten können, dann bin ich entspannt und kann es auch genießen. Also zum Beispiel die Fahrt hierher habe ich genossen, habe mir eine schöne CD rein über Dalai Lama und Tutu, die sich da unterhalten. Total spannend, entspannend, aber auch freudig an Anspannung. Ja? Und das gibt wieder Energie. Und wenn ich diesen Mechanismus kenne und immer wieder am Tag so 15 Minuten Pausen setze, zum Beispiel einmal am Vormittag, einmal am Nachmittag, und wenn ich das noch kombiniere mit Spazierengehen raus, dann ist das super. Und wenn ich meinen Sohn zum Beispiel auch noch mit rausnehme, den tut es nämlich auch nicht gut, wenn er 4 Stunden nur am Schreibtisch sitzt, den mit rausnehme, sagt, komm, jetzt gehen wir raus und spielen wir Fangen. Also wirklich was Kindliches, wo ich lache, wo ich mich an meine schöne Kindheit erinnere. Dann setze ich mich danach an den Schreibtisch und bin wieder voller Energie und sage, ja, und jetzt starte ich wieder und wir kriegen das alles hin. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Aber ich muss dem Körper das wieder beibringen in Ruhe. Ich muss ihm die Möglichkeit geben, auch zwischendrin abzuschalten.
Lachen hast du mir auch mal noch vor der Sendung gesagt. Genau. Lachen fährt auch gleich runter.
Unglaublich. Also, darum empfehle ich jedem, am Abend bitte nach 18, 19 Uhr keine Nachrichten mehr schauen. Das ist ein Feuerwerk an Hiobsbotschaften, weil man ist nach 15 Minuten alleingelassen und sagt, okay, was mache ich jetzt mit den Befürchtungen und. Und mein Kopf läuft weiter. Ich lege mich dann ins Bett, aber der läuft weiter. Er sucht nach Lösungen. Die wird er nicht finden, weil wir werden mit Sicherheit, jeder Einzelne wird für sich jetzt nicht finden, die Lösung, wie Corona zu Ende geht, wie die wirtschaftlichen Folgen vielleicht sind, wie gesundheitlich. Diese Fragen kann ich nicht beantworten, sondern ich brauche genau das Gegenprogramm. Ich habe jetzt vor kurzem auch gesagt, am besten, jetzt kommt bei uns, Faschingszeit heißt es bei uns in Bayern, also Karneval oder wie auch immer, da ist es so, da was Lustiges am Abend setzen, ja, weil dann lache ich. Und Lachen ist der stärkste Neutralisator von Stress, ja, und es bringt mich völlig weg. Es schüttet auch das Dopamin aus, das Begeisterungshormon. Jetzt sind wir wieder bei den Hormonen, bei den positiv aktivierenden Hormonen.
Da wären die Leute, die Schlafprobleme hatten, auch sehr gut,
genau.
Wenn sie abends ein Lachprogramm anschauen würden.
Guter Trick. Ich mache es zum Beispiel so, um jetzt wieder konkret zu werden. Ich mag es total gern, wie der Karasek, der leider schon verstorben ist, und der Hirsch außen sich ihre Lieblingswitze erzählen gegenseitig. Das ist eineinhalb Stunden, ist nur ein Witz nach dem anderen. Das ist total lustig. Und dann schlafe ich natürlich mit einem Lächeln ein. Und was Schöneres gibt es eigentlich nicht, als mit einem Lächeln einzuschlafen, als mit irgendwelchen Gedanken.
Das ist so, ja, absolut.
Und das gibt mir natürlich Energie.
Ich glaube, das war jetzt schon ein unglaublich wichtiger Botschaft, dass wir uns diese Pause nehmen, auch wenn es wirklich 2 Minuten am Tag, 15 Minuten raus, reicht schon abends, keinen Mist mehr anhören, das ist die mentale Ebene, aber jetzt kann es ja auch wirklich Energiemangel geben, die wirklich körperlich bedingt sind. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Hormonhaushalt anspreche, er kann ja tatsächlich nicht in Ordnung sein, oder der Mineralhaushalt, der tatsächlich nicht in Ordnung ist. Also wenn man es über diese Schiene Säule 1 nicht hinkriegt, dann wäre eigentlich so eine Untersuchung von...
Genau. Also ich muss ganz ehrlich sagen, einmal eine Untersuchung und man braucht es nicht wiederholen. Weil für mich ist die Untersuchung einzig und allein dafür da, um zu verstehen, was hat sich in dem Körper verändert, was ist im Ungleichgewicht, was fehlt oder was vielleicht zu viel. Und wenn ich das weiß, dann kann ich gezielt therapieren. Und dann brauche ich auch keine Kontrolluntersuchungen und noch mehr und noch mehr und noch mehr, sondern das reicht mir aus. Und entscheidend für mich, ob es funktioniert oder nicht, ist nur, wie der Patient mir gegenüber sitzt und sagt, ich bin viel entspannter oder ich bin vielleicht noch ein bisschen gereizt, dann kann ich da immer noch nachjustieren. Aber ich brauche nicht ständig immer Laboruntersuchungen. Das ist gar nicht nötig. Ich brauche einmal eine saubere, um ein klares Bild zu bekommen. Auf dieser Basis kann ich dann gezielt therapieren. Und die Patienten müssen dann natürlich auch selber was machen. Also die können selber das extrem gut beeinflussen. Die sind bei mir auch nicht in Dauerbehandlung. Wir haben glaube ich, 3 Patienten nur, die bei uns wirklich in Dauerbehandlung sind. Die haben eine besondere Krankengeschichte, ja, da ist es völlig nachvollziehbar. Aber die meisten sind dann durch und sagen, Mensch, vielen Dank. Und wir verbleiben immer so, wenn wieder was ist oder eine stressige Phase gekommen ist, die sie nicht selber mehr abfangen können, dann kommen sie. Und dadurch, dass sie schon ein bisschen sensibilisiert sind drauf, ist das Schöne, dass sie schon früher kommen und wir brauchen noch weniger Zeit. Es bedarf weniger Therapie, weil das System dann wieder schneller ins Gleichgewicht kommt.
Ich habe noch 1000 Fragen eigentlich, wie es für einen Sportler ist, den man raufzüchten kann zu Höchstleistungen. Aber auch auf der anderen Seite, wenn wir jetzt einen kranken Menschen anschauen, der wirklich krank ist, schwer krank, da sehe ich ja auch, der kommt auch völlig energielos daher. Und der wird vielleicht auf der Ebene der Wirkung behandelt. Aber wenn ja der Körper nicht über genügend Energie verfügt, kann er ja sich selber ja gar nicht keinen Beitrag zur Genesung leisten.
Das ist richtig.
Also ist doch das eigentlich die Energie, die Basismedizin. Also wenn ich einen kranken Mensch habe, muss zuerst die Energie rauf und dann schauen wir mal, ob er sich selber regenerieren kann.
Genau. Also die Erkrankung kann zu einem Energiemangel führen, ja, oder einen Energiemangel erhalten. Darum ist es natürlich, sehe ich es so, dass man natürlich die Erkrankung mitbehandelt. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Wenn einer einen Bandscheibenvorfall hat, ja, der jetzt aber nicht zum Operieren ist, ist es trotzdem von Bedeutung, dass wir alles Mögliche machen, um den Schmerz rauszunehmen, dass der Schmerz weggeht. Warum? Weil der Schmerz selber Stress macht. Und Stress raubt mir wieder Energie.
Klar, versuch mal zu meditieren, wenn du Schmerzen hast.
Genau, funktioniert nicht. Ja, das mache ich 2 Sekunden, sagt der Rondecker, keine Ahnung. Ja, was vollkommen in Ordnung ist. Ja, aber darum ist es so wichtig, dass man auf mehreren Ebenen sich das anschaut. Und entscheidend ist dann, dass ich aber die Energie wieder zurückgebe. Ja, also ich muss als Basis, und das sehe ich genauso, als Basis müssen wir schauen, dass die Energie wieder zurückgegeben wird. Jetzt sind wir noch mal ganz kurz bei den Schmerzpatienten. Wenn er wieder mehr Energie hat, dann wird er sich auch auf jeden Fall gerne bewegen. Und Bewegung hilft extrem gut, um Schmerzen wieder loszuwerden im bestimmten Bereich. Das heißt, in dem Moment, wo ich ihm die Energie zurückgebe, mache ich automatisch was als Schmerztherapie. Jetzt kann man nochmal einen Aspekt rausnehmen. Ich nehme gerne nochmal das Serotonin. Ein Serotoninmangel führt nämlich dazu, dass wir Schmerz intensiver wahrnehmen, als es in Wirklichkeit ist. Das heißt, alle diejenigen, die, hat ja auch mit Depression was zu tun, ja, Serotonin kann's, wenn die depressiv sind und einen Serotoninmangel haben, berichten die extrem häufig, dass die Schmerzen haben. Gebe ich denen das Serotonin wieder, oder hebe ich das an, gebe ich das wieder zurück, auch die Energie, dann ist die Stimmung besser und dann haben die auch auf einmal, das Schmerzempfinden ist geringer und dann bewegen die sich auch wieder mehr. Drum ist es so wichtig, hinzuschauen, wo der Mangel ist, weil dann kann ich extrem viel für den Menschen machen. Also wirklich für den Menschen, nicht für die Krankheit los, sondern für den Menschen, für das Wohlgefühl, für die Lebensqualität, auch wieder was zu machen. Weil Schmerzfreiheit ist schön, aber Schmerzfreiheit bedeutet noch nicht, dass man zufrieden, glücklich ist und gesund ist, sondern das ist ein Aspekt. Ja? Aber ich muss dann den Menschen als Ganzes sehen. Und wenn ich ihm die Energie wiedergeben kann und auch die Freude, uneingeschränkt sich zu bewegen, toll, und dann gehe ich dann vielleicht noch an den See spazieren. Dann ist doch alles gut, ja. Also da möchte ich doch am liebsten hin.
Es war eine sehr bedeutsame Sendung für mich, lieber Alexander. Also unglaublich toll. Danke ganz herzlich, dass du uns diese Tipps gegeben hast. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie sehen, es hängt alles ein bisschen zusammen. Wir haben von Hormonen geredet, wir haben von der Ernährung geredet, wir haben über das mentale Bereich geredet und diese zwei wunderbaren Tipps, sich einfach mal diese Auszeiten zu gönnen, zweimal am Tag wirklich rauszugehen, sich zu bewegen und zu lachen und abends ab 18 Uhr bitte keine Hiobsbotschaften mehr anzuhören. Das sind für mich richtig Praxistipps, die wir alle sofort auch umsetzen können und es uns auch sofort besser geht. So, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen, dass Sie ganz viel Energie haben oder eben diese Tipps wirklich einverleiben und mal leben und schauen, wie es Ihnen dann geht. Und dazu wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Erfolg und bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.